Bühnen Bern gibt Fehler zu. Es geht um einen Probeleiter am Ballettensemble. Er hat im letzten Frühling Tänzerinnen sexuell belästigt. Die Verantwortlichen von Bühnen Bern stehen deshalb in der Kritik. Nun sind sie vor die Medien getreten.
Sexuelle Belästigung ist ja eine ganz große Breite, was das beinhalten kann. Und die Maßnahmen müssen immer adäquat sein zum Vergehen.
Sie wollten ihm nicht kündigen, das ist eigentlich...
Nein, wir konnten ihm auch nicht kündigen.
Okay.
Da muss ich mich natürlich auch an geltendes Arbeitsrecht halten. Und die Situation zum damaligen Zeitpunkt hätte auf keinen Fall für eine fristlose Entlassung ausgereicht.
Am Stadttheater Bern arbeitet jemand weniger. Bühnen Bern hat den Mann fristlos entlassen, der die Tänzerinnen so belästigt hat. Kommuniziert wird dürftig.
Anfangs Oktober ist es bei der Bühne Bern zum Knall gekommen. Der Probeleiter des Ballett ist wegen sexuellen Belästigungen fristlos entlassen worden. Publik gemacht hat das aber nicht das Stadttheater selber, sondern die Medien. Genau gleich wie Ende September, wo bekannt wurde, dass eben der Probeleiter schon im April 2021 wegen verbalen sexuellen Belästigungen ist verwarnt wurde.
Warum haben die Bühne Bern dieser Person überhaupt noch mal eine zweite Chance gegeben? Was braucht es arbeitsrechtlich überhaupt für eine fristlose Entlassung beim Vorwurf von sexueller Belästigung oder von sexuellen Übergriffen? Und was braucht es, dass solche Vorfälle künftig weniger passieren?
Über das wollen wir heute reden in der neuesten Folge vom Podcast «Gesprächsstoff» von Bund und Berner Zeitung. Und zwar schauen wir mit unserem Kulturredakteur Michael Feller nochmal zurück, was genau passiert ist hinter den Mauern des Stadttheaters in den letzten paar Wochen und Monaten. Und wir beten den Fall arbeitsrechtlich mit der Elisabeth Fennin von der Gewerkschaft Unia ein. Mein Name ist Sibyl Hartmann.
Und ich bin der Noah Fendt. Sibyl, du hast selber mal an einem Theater gearbeitet, du hast Schauspiel studiert. Wie sehr hat dich das erstaunt, wo du den Fall von Bühne Bern gelesen hast in den letzten paar Wochen?
Ja, es hat mich leider gar nicht erstaunt. Eigentlich wirklich überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach so, dass es wirklich immer noch ein Arbeitsumfeld ist mit immer noch sehr starken hierarchischen Strukturen, die das Ganze natürlich begünstigen können. Und dann kann man halt auch noch ganz viel unter dem sogenannten Deckmantel von der künstlerischen Freiheit machen. Oder unter dem kann sehr viel stattfinden, dass man wirklich kann sagen, ja, ich halt so mit dieser Person in dieser Art, in dieser Lautstärke, in dieser Heftigkeit müssen reden, dass auf der Bühne die und die Emotion entsteht. Oder vielleicht auch, ja, die Person so und so müssen anlängen, dass das entsteht. Das ist das eine. Und dann ist es halt einfach auch noch so, die Stellen sind mega rar und man will halt sich die eigene Karriere nicht verbauen, wenn man dann irgendwie ins nächste Haus kommt, wenn man sich neu bewirbt und die wissen dann oder haben dann gehört, dass man sich beim Haus vorher wegen so etwas beschwert hat. Das ist halt einfach auch schon immer noch ein bisschen so. Aber meine Zeit am Theater ist zum Glück schon länger her und es hat sich seither einiges geändert, auch im Zuge der MeToo-Bewegung vor 5 Jahren. Die Gesellschaft ist sensibilisierter auf das Thema, die Opfer sind mutiger geworden. Und so lautet auch der Titel von einem Artikel von Michael Feller und der Regula Fuchs, ebenfalls aus der Kulturredaktion, wo wir euch in den Shownotes mit allen anderen Artikeln zu diesem Fall bei der Bühne Bern verlinken.
Gesellschaftliche Bewusstsein ist sicher gestiegen. Es kommen sicher auch mehr solche Fälle tatsächlich an die Öffentlichkeit als noch vor ein paar Jahren. Es passiert aber ganz offensichtlich immer noch. Und der konkrete Fall, der bei Bühne Bern passiert ist, den haben wir mit dem Michael Feller aus der Kulturredaktion noch einmal aufgerollt. Ja, Michael, Ende September ist bekannt worden, dass es im Ballettensemble bei Bühne Bern zu sexuellen Übergriffen gekommen ist. Was ist genau passiert?
Die Übergriffe, die haben schon vor über 1,5 Jahren stattgefunden. Eine Tänzerin hat sich dort über sexuelle Belästigung beschwert. Und dann ist es zu einer internen Untersuchung gekommen. Die Öffentlichkeit hat davon aber nichts erfahren. Bis die Wochenzeitung Zeit Ende September von diesem Jahr, also vor ein paar Wochen, darüber geschrieben hat.
Mhm. Was hat denn die interne Untersuchung ergeben?
Der Probeleiter von dem Ballettensemble hat Tänzerinnen verbal belästigt. Er hat sexualisierte Sprache benutzt während der Probe und es hat auch leichte körperliche Übergriffe gegeben. Die haben sich allerdings nicht erhärten. Also das steht im Raum, aber das ist in der Untersuchung hat sich das nicht konkretisiert.
Also weiss man denn, zu welchem Vorfall dass es ganz genau gekommen ist? Kennt man die?
Nein, das wissen wir nicht. Bühne Bern hat den Bericht verfasst, aber hält den unter Verschluss und will mit dem seine Angestellten schützen, was auch nachvollziehbar ist. Allerdings steht das unserem journalistischen Bedürfnis natürlich entgegen, dass wir das Handeln von Bühne Bern und ob sie adäquat reagiert haben, wirklich können beurteilen. Mhm.
Und wie hat Bühne Bern reagiert? Also was hat es für Konsequenzen gehabt für den Probeleiter?
Nach der ersten Untersuchung vor 1,5 Jahren hat er nach der Sommerpause eigentlich wieder als Haus zurückkehren. Er ist verwarnt worden. Und Bühne Bern ist mit dieser Massnahme eigentlich der Untersuchung von der Firma Betrieb gefolgt. Also die haben geraten, mindestens eine Verwarnung auszusprechen mit Kündigungsandrohung für einen Wiederholungsfall.
Was ist das für eine Firma Betrieb, die du da erwähnst?
Die haben den Bericht verfasst und das ist eine Firma, die spezialisiert ist, Betrieb in aller Art eigentlich in solchen Situationen zu beraten.
Und es hat sich dann tatsächlich wiederholt und vor 1,5 Jahren ist ja die Kündigungsandrohung ausgesprochen worden. Er ist dann tatsächlich entlassen worden, aber man hat sich trotzdem noch eine Woche Zeit gelassen. Warum?
Nachdem das die Wochenzeitung «Die Zeit» den Artikel publiziert hat, Ende September, hat Bühne Bern noch einmal das ganze Ensemble befragt. Und dann ist herausgekommen, dass es in der vergangenen Saison einen weiteren Zwischenfall gegeben hat. Bei der Probe 4, dort hat es eine sexuelle Grenzüberschreitung gegeben. Und wo das herausgekommen ist, hat man dann den Probeleiter fristlos entlassen.
Mit einer Woche noch dazwischen. Kannst du noch irgendetwas sagen zu dieser Woche? Das ist ja, glaube ich, relativ kontrovers diskutiert worden, warum man nicht sofort wirklich fristlos entlassen.
Ich glaube, dann, was rausgekommen ist, haben sie wirklich gehandelt. Also in dieser Zeit, dem Monat zwischen der ersten und der zweiten Pressekonferenz, die jetzt diese Woche stattgefunden hat, in dem Monat haben wir alle befragt. Sobald dass sie etwas gewusst haben, haben sie ihnen entlassen. Also ich kann mir ihnen nicht zögerliches Handeln vorwerfen. Was wir ihnen dann vorgeworfen haben, warum sagt ihr es denn nicht, wenn ihr ihn rausschmeisset, das ist dann erst durch ein Leck wieder bekannt worden. Und jetzt haben sie es so begründet, dass sie dann noch eine Runde gemacht haben mit Befragungen, dass sie wirklich alles auf dem Tisch haben, was passiert ist.
Aber eben die Kommunikation von ihnen war wirklich sehr zurückhaltend gewesen und zum Teil haben sie auch gar nicht kommuniziert.
Genau. Was ich würde vorwerfen, ist, dass wenn man noch nicht kommunizieren kann, dann muss man wenigstens sagen, was man macht gerade, warum das nicht geht. Sie haben natürlich immer mit dem Persönlichkeitsschutz argumentiert, aber man muss die Öffentlichkeit, die wissen will, wie es dort weitergeht, auch in einer angemessenen Dosierung auch mit Informationen beliefern.
Ich würde an dieser Stelle gerne noch einen Kommentar aus der Leserschaft einspielen, wo es darum geht, dass sogar der Rücktritt von Leitung gefordert wird.
Der Benedikt Z.H. schreibt: Das verantwortliche Leitungsteam soll zurücktreten. Sie haben die Angelegenheit miserabel gehandhabt, zögerlich und erst auf öffentlichen Druck hergehandelt. Das ist peinlich und skandalös.
Was sagst du zu dieser Forderung?
Das ist natürlich eine harte Forderung. Man kann Bühne Bern so gut halten, dass sie bei allen Kritikpunkten, dass sie gehandelt haben, zu jedem Zeitpunkt. Also sie haben nicht einfach nichts gemacht, sie haben die Untersuchung gemacht, sie haben auch untersucht, was gibt es für Möglichkeiten. Eigentlich zwei Sachen kann man ihnen im Nachhinein ankreiden. Sie haben die Minimallösung gewählt, sie haben eigentlich das Recht vom Täter maximal geschützt, sie haben das Recht vom Ensemble auf akzeptable Arbeitsbedingungen minimal geschützt. So. Mhm. Und was man noch ankreiden kann, ist, dass man im Nachhinein nicht bereit ist, zu sagen, hey, wir haben die Situation damals falsch beurteilt, weil das hat man diese Woche nie gehört.
Jetzt war es ja in letzter Zeit überhaupt nicht der einzige Fall gewesen, sondern europaweit hat es einen Fall gegeben, wo bekannt wurde von sexueller Belästigung im Bereich Kunst und eben Tanz. Wie ist jetzt der Fall hier in Bern einzuordnen mit den anderen Fällen oder so ein bisschen im grösseren Kontext?
Ja, gerade diese Woche gehört, wenn bei Bühne Bern eine Stelle ausgeschrieben ist, im Ballettensemble, kommen sie 1000 Bewerbungen über. Das heisst, Es gibt massiv zu wenig Jobs für ganz viele Leute, die in einem internationalen Markt spielen. Also dort, das ist nicht wie bei den Schauspielern, die die Sprache mit können. Tanz ist ein internationaler Arbeitsmarkt, der so umkämpft ist, dass wenn man mal einmal einen Job hat, dann will man den auf Anfall behalten. Und das führt dazu, dass die Abhängigkeiten massiv gross sind in diesem Bereich. Also es braucht relativ viel, dass man seinen Job aufs Spiel setzt, weil es gibt keine Alternative zu dem, was man gerade hat. Und das ist wahrscheinlich die Ursache von allem, was im Moment diskutiert wird beim Ballett. Man muss ein bisschen unterscheiden. Man hat die Fälle in Zürich und in Basel an Tanzschulen, wo die sind so ein bisschen vergleichbar mit dem Macklingen-Protokoll, wo im Kunstturnen damals die Verfehlungen bekannt worden sind, dass junge Frauen in Magersucht getrieben worden sind und so weiter. Und das gibt es bei der Tanzausbildung tatsächlich auch und das ist ein Skandal. Man muss allerdings jetzt bei Bühnen Bern sagen, dort ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Bühnen Bern ist nicht mehr auf dieser Schiene. Die haben nicht mehr einfach nur noch super dünne, ausgemergelte Tänzerinnen. Sie wollen wegkommen von dem. Und das, was jetzt bei Bühnen Bern passiert ist, auch das ist ein Problem mit der Tanzszene ganz auch an anderen Orten. Aber man sollte die zwei Sachen nicht vermischen.
Merci vielmals, Michael, für die Zusammenfassung von dem, was in den letzten paar Wochen bei Bühnen Bern passiert ist.
Ja, die Zahl von diesen 1000 Bewerbungen auf eine Stelle, die gehören sogar eh zuerst mal. Das ist wirklich unfassbar. Das kann ich wirklich fast gar nicht glauben. Und da kann man sich, auch wenn man selber nicht am Theater war, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich gut in so eine Tänzerin oder einen Tänzer reinfühlen kann, der diese Karriere, wenn man dann eine von diesen ganz raren Stellen hat, nicht auf die Bühne setzen will. Ja, umso besser ist der Fall an die Öffentlichkeit gekommen. Das ist auch die Meinung eines Lesers von uns.
Der Claudio E. meint, zum Glück kommen Fakten immer wieder mal ans Tageslicht. Die fristlose Kündigung ist Fakt. Wieso also die Info zurückbehalten, wenn es sich um ein super empfindliches Thema in einer steuerfinanzierten Institution handelt? Transparenz hat noch nie geschadet. Auch nicht, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen hat gehandelt.
Ja, tatsächlich, die fehlende Transparenz, die hat mir Bühnen Bern in den letzten Wochen mehrfach vorgeworfen und ich finde zu Recht. Ich glaube tatsächlich, die Nicht-Kommunikation, die Bühnen Bern während mehrerer Wochen eigentlich hat angelegt, die hat die Organisation unter dem Strich möglicherweise mehr geschadet als genützt und hat den Reputationsschaden, der vielleicht sowieso entsteht, sicher nicht kleiner gemacht. Ich gehe davon aus, dass es geholfen hat, wenn sie wenigstens über die Dauer und den Inhalt von ihren Untersuchungen frühzeitig informiert hat und wie so ein bisschen wenigstens Transparenz geschaffen hat darüber, wieso dass sie im Moment gerade nicht informieren, weil sie nämlich noch die und die Untersuchung machen, die bis dann abgeschlossen ist und dann werden sie über die Ergebnisse informieren zum Beispiel. Das hat auch schon geholfen. Die fehlende Kommunikation, das kann man Bühnen Bern sicher vorwerfen. Was man ihnen aber nicht vorwerfen kann, das hat ja auch der Michael Feller gesagt, ist, dass sie gar nicht gehandelt hätten.
Genau, und so hat sich auch die Bühnen Bern vehement gegen den Vorwurf gewehrt. Sie hätten den Probeleiter schon dann im April 2021 fristlos müssen entlassen. Es sei arbeitsrechtlich nicht möglich gewesen, so haben sie argumentiert. Und darum haben wir von der Elisabeth Fanning von der Gewerkschaft Unia eben wollen wissen, was es denn arbeitsrechtlich überhaupt braucht für so eine fristlose Entlassung. Ja, Frau Fanning, ihr kennt euch aus im Arbeitsrecht. Ihr seid sensibilisiert auf Themen wie sexuelle Belästigung und Übergriffe am Arbeitsplatz. Wie habt ihr jetzt die Ereignisse bei Bühnen Bern erlebt oder wahrgenommen von aussen?
Ja, wir haben natürlich den Artikel mit Interesse gelesen. Mir tut es immer leid für betroffene Personen, weil in so Verhältnis zu arbeiten ist extrem unangenehm. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch gefreut, weil es ist eine Gruppe von Frauen, die sich jetzt hier gewehrt hat, oder eine Gruppe von Personen, die sich gewehrt hat und als Kollektiv aktiv geworden ist. Und ich finde es auch in so einem Fall ist es eigentlich immer besser, um als Gruppe aktiv zu werden, weil man auch einfach besser geschützt ist. Und es ist auch immer gut zu wissen, dass man nicht die Einzige ist, der das erlebt und nicht allein dasteht.
Bühne Bern hat der Probeleiter zuerst trotz der Verfehlungen nicht entlassen und hat das arbeitsrechtlich begründet. Jetzt wollen wir das Ganze so ein bisschen probieren, wegzunehmen von Bern und so ein bisschen abzubrechen. Da geht es einfach um einen Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Können wir doch vielleicht mal zuerst die Begrifflichkeiten noch klären. Was ist eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und wie unterscheidet sich die von einem Übergriff?
Also eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes unerwünschte Verhalten mit geschlechtlichem Bezug. Das sind Blick, anzügliche Bemerkungen oder Witz, Aufhängen von erotischem oder pornografischem Material bis hin zu Berührungen. Und was sehr wichtig ist, ist, dabei spielt das subjektive Empfinden von der belästigten Person eine grosse Rolle. Also das ist massgebend. Wenn sich eine Person belästigt fühlt, dann handelt es sich um sexuelle Belästigung.
Und wo ist dann die Abgrenzung zu einem Übergriff? Also es klingt jetzt einfach zuerst mal relativ logisch, aber wo zieht man die Linie?
Also ein Übergriff, wie man so in der Umgangssprache werden gröbere sexuelle Belästigungen oder dann eben strafrechtlich relevante Handlungen bezeichnet, oder? Also, das muss dann schon etwas gröber sein. Was ich einfach noch wichtig finde, ist, dass Frauen sehr oft gar nicht wissen, was Belästigung überhaupt ist, dass sie eben häufig herabwürdigendes Verhalten als normal empfinden, weil sie finden, ja, mit dem muss man halt einfach irgendwie umgehen. Und sie wissen auch nicht, dass die Arbeitgeber sie müssen davon schützen.
Jetzt ist es so, dass der Vorfall in Bern am Stadttheater stattgefunden hat, in einem künstlerischen Umfeld. Gibt es Branchen, Orte, Strukturen, wo solche Vorfälle eher vorkommen? Also kann man das jetzt wie sagen, dass es in künstlerischen Bereichen eher vorkommt?
Nein, man kann es nicht so abbrechen, weil jede dritte Frau und jeder zehnte Mann sind betroffen von sexueller Belästigung. Aber was man sicher kann sagen, oder, ist, dass in Betrieben, wo ein grosses Machtgefälle herrscht, das eher passiert, wo eine grosse Abhängigkeit von den Arbeitnehmenden zu den Vorgesetzten oder zum Arbeitgeber besteht, oder? Und was ich auch spannend finde, ist, dass zum Beispiel Klassenzugehörigkeit oder halt prekäre Arbeitsbedingungen, ja, sexuelle Belästigung begünstigend oder migrantischer Hintergrund von Menschen, die belästigt werden, verschärft das Problem auch, weil halt auch die Abhängigkeit wieder grösser ist. Oder? Und Betriebskultur spielt ganz eine grosse Rolle. Also es passiert in Betrieben, wo eben nicht angeschaut wird, sexuelle Belästigung und Mobbing gehört dort auch eben dazu. Das kommt in Betrieben vor, wo man nicht anschaut, wo quasi das Machtgefälle hingenommen wird und wo dort wenig sensibilisiert ist drauf. Wir bei der Unia sehen, dass häufig in der Gastronomie sexuelle Belästigung vorkommt, und zwar durch Kolleginnen oder Vorgesetzte oder Arbeitgeber, aber eben auch durch Kunden, weil dort besteht ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis und ein Machtgefälle. Wir wissen auch, dass in der Uhrenindustrie und in der Pflege dass es ein strukturelles und kollektives Problem ist. Aber eben von den Banken wissen wir ja auch, dass dort sexuell belästigt wird. Also es ist überall ein Thema, wo eben das Machtgefälle und einen unsensiblen Umgang damit herrscht.
Die haben jetzt auch schon von Straf- und Arbeitsrecht geredet. Das hat Bühne Bern auch gemacht in der Argumentation und zwischen Straf- und Arbeitsrecht so ein bisschen unterschieden. Wenn es um die Sanktionierung von sexuellen Belästigungen geht, ist die Differenzierung so üblich? Macht man die?
Ja, klar, weil das Problem ist ja, oder? Ich sage jetzt, ich möchte eben nicht von Opfer reden, sondern ich rede lieber von belästigter Person. Die belästigte Person ist Angestellte bei einem Arbeitgeber, aber gleichzeitig ist eben auch die belästigende Person oder der mutmaßliche Täter angestellt. Und beide haben das Recht auf einen besonderen Schutz vom Arbeitgeber. Also die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber gilt für beide Personen. Oder? Und darum, im Arbeitsrecht muss der Arbeitgeber beide Seiten anhören und abklären, wie gravierend ist jetzt das und welche Massnahmen machen wir. Und wenn es sich dann herausstellt, dass quasi eine grobe Verfehlung ist, dann nachher kann das strafrechtlich relevant werden. Aber diese Unterscheidung macht man ja.
Die Frage nach Konsequenzen nach sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, die hat nach dem Vorfall bei Bühne Bern auch unser Publikum beschäftigt.
der A. Bruggisser schreibt: Delikat ist die Angelegenheit für Bühnen Bern tatsächlich. Auf der einen Seite die Medien, die Auskünfte und Infos wollen, auf der anderen Seite der Arbeitnehmer, der möglicherweise rechtliche Schritte prüft. Die rechtlichen Hürden für eine fristlose Entlassung sind hoch. Unter diesem Aspekt ist eine vorläufige Zurückhaltung nicht verkehrt.
Was bedeutet es denn für die Konsequenz, jetzt, wenn ein Vorfall von sexueller Belästigung passiert ist? Wann ist zum Beispiel eine fristlose Kündigung vom fehlbaren Angestellten rechtlich haltbar?
Also das muss schon ein sehr, sehr gravierender Vorfall sein, weil die fristlose Kündigung ist quasi der letzte Handlungsspielraum, den ein Arbeitgeber hat. Viel häufiger sehen wir, dass der Arbeitgeber muss Abklärungen machen, wenn er hört, dass so etwas passiert. Er muss beide Seiten anhören. Normalerweise, also wenn es weniger gravierende Vorfälle sind, dann nachher kann das bleiben bei einer Verwarnung oder der Täter muss sich entschuldigen oder es gibt irgendwie einen Eintrag in die Personalakte oder man versetzt man sollte den Täter versetzen, häufig werden die auch Frauen versetzt, oder? Aber eben die fristlose Kündigung ist immer die letzte Handlungsmöglichkeit, die ein Arbeitgeber hat. Man könnte ja einfach kündigen. Sonst.
Wie oft passiert das tatsächlich, dass es arbeitsrechtliche Konsequenzen hat nach sexueller Belästigung? Sei es eine fristlose Kündigung oder dann eben eine Versetzung von der fehlbaren Person, eine Kündigung von der fehlbaren Person?
Ja, eben eigentlich nicht so viel, oder? Weil, es gibt ja Statistiken darüber. Und häufig sind es ja Frauen, die entweder von selber gehen, weil sie einfach dem Druck gar nicht mögen standhalten, weil sie ja auch, wie beim Mobbing auch, häufig zu Burnout oder Depressionen führt und sie das einfach nicht mehr aushalten an dem Arbeitsplatz oder sie werden sogar gekündigt. Und darum ist es eigentlich so, dass die Täter wenig Konsequenzen zu befürchten haben eigentlich.
Weil jetzt eben eine Kündigung arbeitsrechtlich nicht möglich ist, was ihr ja gesagt habt, was das wirklich extrem viel braucht. Und ihr hättet schon ein bisschen gesagt, was es sonst für Sanktionen gibt. Aber was ist das, was in den meisten Fällen passiert, wenn sich jemand gegen sexuelle Belästigung wehrt?
Ja, es kommt halt ein bisschen darauf an, oder, ob ein Arbeitgeber überhaupt irgendwie einen Leitfaden hat dazu, was soll passieren oder nicht. Oder in grösseren Unternehmungen ist es häufig der Fall, dass es eine spezielle Stelle gibt, wo sich Opfer oder belästigte Personen können anwenden und es dann relativ ein strukturiertes Vorgehen gibt, wo Gespräche geführt werden und es gibt einen Eintrag ins Personaldossier und es gibt vielleicht auch Verwarnung oder so. Aber irgendwie in kleineren Buden, wo es weniger formell zu und her geht, wird eben häufig passiert nichts. Oder eben dann sogar die Frauen müssen gehen, oder?
Heisst das eigentlich übersetzt so ein bisschen, dass man in grösseren Institutionen besser geschützt ist und in kleineren Institutionen Gefahr grösser ist, dass man sich nur vergebens wehrt?
Ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, ein Prozess schützt nicht, oder? Ein Prozess, der auf dem Papier stattfindet. Es muss wirklich, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass eine Kulturänderung stattfindet, oder? Man muss darüber reden, man muss die Führungskräfte darauf sensibilisieren, aber auch die Angestellten. Und da langt auch nicht einfach ein Kurs, sondern es muss immer wieder Thema sein und man muss halt auf Machtgefälle und auf Ungleichheit aufmerksam machen. Und das ist halt meistens nicht zu tun mit einem Papier und mit einem Kurs, sondern es sollte wie ein konstanter Dialog sein, oder? Und das Vertrauens, eine Atmosphäre von Vertrauen geschaffen werden. Und das ist nicht per se in grösseren Unternehmen automatisch der Fall. Aber wenn es schon mal einen Prozess gibt, dann ist das schon mal gut. So.
Aber eigentlich sollte es ja gar nicht so weit kommen, dass es überhaupt einen Prozess muss geben, sondern eigentlich, so wenn ich das richtig raushöre, sollte bei jedem Arbeitgeber, jeder Arbeitgeberin das Thema einfach thematisiert werden, auch wenn es noch gar nicht so weit ist, dass irgendetwas in die Richtung passiert ist.
Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es eben bei sexueller Belästigung nicht um Beziehungen oder um einen romantischen Flirt geht, sondern bei sexueller Belästigung geht es um Machtmissbrauch. Und darum ist es auch so wichtig, dass man gut anschaut.
Ich will nochmal aufs Recht, auch aufs Arbeitsrecht geschwind zurückkommen. Ist das ausreichend?
Nein, das Problem ist halt, oder, dass den Frauen häufig nicht geglaubt wird. Und das kann man wie nicht ändern mit gesetzlichen Vorgebungen, sondern da muss sich ja wie gesellschaftlich auch etwas verändern. Und es ist darum wirklich auch ein Problem für uns bei den Gewerkschaften, aber auch andere Beratungsstellen kennen die Problemstellung, oder dass sie Frauen müssen beraten beim Vorgehen dagegen, und gleichzeitig möchten wir ja Frauen ermuntern, um sich zu wehren. Aber wir müssen auch die Frauen darauf aufmerksam machen, dass es traumatisierend sein kann, um sich zu wehren gegen so einen Vorfall. Es kommt alles wieder auf. Also man durchlebt auch, also bei weniger gravierenden sexuelle Belästigungen ist es vielleicht nicht so schlimm, aber sobald es gravierender wird, kann das richtige dramatische Erlebnis sein. Und dann ist es auch so, dass es häufig ja nicht einmal von Erfolg gekrönt ist. Also auch wenn man sich dann getraut, um sich zu wehren, und wenn man bereit ist, um die Erlebnis nochmal durchleben, kann das sein, dass es am Schluss, dass man sagt, ja gut, man kann es nicht beweisen. Oder man glaubt dir nicht einmal, das ist gar nicht passiert. Und das müssen sich die Frauen einfach bewusst sein, wenn sie in so einen Prozess einsteigen. Es birgt halt einfach Risiken. Und wir klären die Frauen über das auf und wir erleben, dass es immer mehr Frauen gibt, die auch bewusst sich dafür entscheiden, um sich trotzdem zu wehren, auch wenn es nicht die Erfolgsaussichten nicht sicher sind. Aber weil sie quasi aus politischen Gründen überzeugt sind, dass sie etwas machen für die Gesellschaft, wenn sie sich wehren. Darum finde ich es eben auch toll, dass sich die Tänzerinnen als Gruppe gewehrt haben, weil das nützt etwas, oder?
Im Idealfall kommt es gar nicht erst zu solchen Vorfällen. Wir haben mögliche Strukturen, die man arbeiten kann, schon leicht angeschnitten. Ich will nochmal darauf zurückkommen. Wie können die im ganz Konkreten aussehen? Sie haben vorher gesagt, Ansprechpersonen, Stellen schaffen. Kann man da vielleicht ganz konkrete, eine Art kleine Handlungsanleitung formulieren, was Arbeitgebende können machen können, um ihre Mitarbeitenden vor solchen Vorfällen zu schützen?
Ja, also wichtig ist einfach, dass es klar ist, dass Nulltoleranz herrscht, oder? Das kann man mittels Reglement machen und Vereinbarungen. Man kann das machen, indem man als Gruppe einen Workshop besucht. Es gibt verschiedene Organisationen, die dort Workshops und Kurse anbieten. Oder? Und dass man es immer wieder anspricht, dass man eine Kultur von Vertrauen schafft. Aber das geht natürlich nur, wenn das nicht einfach leeres Blabla ist, sondern dass wenn man auch Leute auch in anderen Fällen, auch beim Mobbing, eben gut anschaut. Und dass man immer wieder halt über eine Gruppendynamik redet und solche Sachen.
Ja, was auffällt, ist, dass Elisabeth Fanin mehrmals betont hat, dass sie sich über das Publikmachen von diesem Fall gefreut hat, dass sich wirklich die Tänzerinnen und Tänzer zusammengetan haben und sich gemeinsam gewehrt haben. Und es zeigt ja wirklich auch, dass so ein Fall durchaus Konsequenzen haben kann, auch wenn die Erfolgsaussichten in der Regel nicht gross sind, wie sie ja wirklich leider bestätigt hat.
Ja, genau. Und das Arbeitsrecht wie auch das Strafrecht in einzelnen Fällen, die setzen zwar irgendwie so den rechtlichen Rahmen, aber sie ersetzen halt nicht die Strukturen, die sie Organisationen und Unternehmen selber brauchen, dass eben die Vorfälle können gemeldet werden, dass man Transparenz schaffen kann, dass man eben auch irgendwie Sanktionen einleiten kann. Und das ist halt schon ein grundsätzliches Problem, dass Abhängigkeiten und Hierarchien das Risiko von eben sexueller Belästigung oder auch von Übergriffen im Arbeitsumfeld schon massiv erhöhen.
Aber man hat trotz der verschleppten Kommunikation, wie man kann sagen, den Eindruck, dass auch die Bühne Bern aus dem auch wirklich ihre Lehre ziehen will. Wie immer, wir bleiben dran. Auch wieder dran am Mikrofon sind wir in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss zusammen.
Sounddesign von Gesprächsstoff hat Anne Hebeisen gemacht. Die Stimme, die gehört Benjamin Launer. Produktion und Moderation Sibyl Hartmann und Noah Fendt.